Ja, vielen Dank für das sehr instruktive Referat von David Salomon. Wir kommen dann jetzt zur Debatte oder Aussprache über beide Referate. Wir machen das vielleicht so, dass wir Fragen, Nachfragen, Kommentare, Kritik, Ergänzungen erstmal sammeln. 2, 3, 4 und dann vielleicht in die Antwortphase übergehen und dann vielleicht nochmal eine solche Runde machen. Wer möchte etwas bemerken, kommentieren, nachfragen oder kritisieren? Ja, bitte. Ja gut, ja, können wir als einen Punkt jetzt mal festhalten. Vielleicht kann man noch weitere Nachfragen hier einbringen.
Ja, Herr Mötter. Ich gerne auch dazu. Ich bin ja der Gerd Pantelmetter, habe ich einer der Herausgeber mit dem Gremium damals von dem Herrn Morsch gelesen. Deswegen kann ich Maus nur zitieren, moi, je ne suis pas Marxiste. Ja, also ich bin kein Marxist. Deswegen ist das sehr schön, was Sie als Dogmen verkünden. Eine schöne Philosophie, aber es ist nicht Heinz Marx. Punkt 1. Punkt 2. Hier ist Professor Dr. Kurt Lenk. Einer derjenigen, der das hier durchlebt hat in den 60er Jahren. Der also nicht nachgeborener ist wie wir, wie auch ich, im Jahr 1950, sondern der das durchlebt hat, durchlebt hat. Der auch weiß, was waren die soziologischen Texte, wovon hat Herr Wenzel gesprochen. Das zu transferieren, meine Tochter ist hier mit 17 Jahren, ist sehr schwierig, oder auch junge Studenten wie Sie mit Dogmen. Kann ich überhaupt nichts mehr anfangen, ist nicht meine Welt, ist vorbei. Dritter Punkt, Herr Wenzeler und ich haben noch im Nachgang zum Gregenbuch, wir haben für Soziologiegeschichte, haben Sie leider nicht erwähnt, 1994, 1995 nochmal den Briefwechsel von Max Horkheimer im Original gedruckt, war eine ganz wichtige Sache und wir haben natürlich viele Miszellen reingebracht. Was ich hier vermisse, in Warburg, Entschuldigung Herr Fürstenberg, hier in Warburg, auch bei Ihrem Vortrag, ist ganz klar, eigentlich wird gar nicht studiert mit Frank Wenzel gesprochen. Es wird wiedergekommen mit Nietzsche gesprochen, den Sie jetzt hier. Das ist eine einzige Wiederkaufprozedur, die Sie hier sprachlich vorbringen. Man hätte sich mal die Mühe machen können, hätte auch mal den Band Kritik im Just Milieu lesen können, den wir rausgegeben haben. Ich war damals Student, hatte noch kein Diplom, war hier einen Vortrag gehalten und haben dann den Heinz Morsch geehrt. Also ich war ein junger Student, das war der Georg Duhr. Und der Gerd Pantelmetter, sind auf den Gremen zugegangen, der Professor Gremen war neu hier, und haben gedacht, Mensch, Maus ist gestorben, Uni Marburg macht nichts. Bis heute, Herr Borussen. Ja? Uni Marburg hat nichts gemacht, muss man mal so sagen. Es ist totgeschwiegen worden, es ist wie ein toter Hund hier behandelt worden, und wir haben gesagt, Mensch, lass den mal unter einem Aspekt beleuchten, kritische Theorie Max Horkheimer. Heinz Maus hat sich zeitlebens als Schüler, 1911 geboren, 1959 schreibt er in der Kölner Zeitschrift Bericht über die Soziologie 33 bis 45. Ich bin ein Schüler von Max Horkheimer, ich bin so aus, wie alt der Mann ist. Er sagt immer noch, mit 49 Jahren oder wie auch immer, ich bin ein Schüler von Max Horkheimer. Das ist der Lebenslauf geblieben, weil der dem Max treu geblieben ist, vermisse ich hier auch. Das kann man scheinbar nur in Frankfurt, Marburg hat es nie begriffen. 1938 publiziert der Maus. Ja, ist er da, entsprechend in einem Schopenhauer Buch, genau diesen Titel, den wir haben, die Traumhelle des Juste Milieu. Und da kann man eigentlich genau sehen, wen hat er da publiziert? Hat er den Marx zitiert, nämlich die ökonomischen, philosophischen Manuskripte, also Entfremdung des Haben, sind alles drin. Da hat er den Lukács zitiert, so eine Passage, Theorie des Romans. Da hat er den Benjamin zitiert, nicht die geschichtsphilosophischen Thesen, aber den Fuchs-Aufsatz aus der Zeitschrift. Das heißt, mein Impuls ist eigentlich an Sie, zurück zu dem hier in Marburg, Zeitschrift für Sozialforschung, die ist ja zweimal erschienen, gedruckt worden, die war ja dann nicht nur in der zugenagelten Kiste im Keller des Instituts in Frankfurt, sondern die ist ja dann nochmal gedruckt worden, 81, da hatten wir Glück, weil zum gleichen Zeitpunkt haben wir den Eva also bei der Europäischen Verlagsanstalt den Band gedruckt und dann konnte man genau sagen, Mensch, da hat der Heinz Maus zugenommen auf den Eduard Fuchs Da hat er auf den Benjamin zugegriffen, da hat er auf den Lukács zugegriffen, da hat er auf den Max Horkheimer, da hat er auf den Marcuse zugegriffen. Alle Autoren, die ja verboten waren, waren ja verboten. Er hat den auch zitiert. Er hat gesagt, Fußnote 1, Max Horkheimer.
Können wir bitte keinen Co-Vortrag, sondern eine Frage?
Okay. Die Antwort aus. Ja, okay. Das war es eigentlich schon. War nur ein Gegendiskurs. Ja, ich habe im ersten Satz gesagt, moi je ne suis pas marxiste. Ja, der Maus. Also sagt der Maus eigentlich, es ist eine undogmatische Verfahrensweise, die er mal hatte. Und Sie hatten jetzt Charles Jerry Heims und andere, die das ja auch gelebt haben. Ja, sonst möchte ich auch verweisen auf Herrn Lenk. Ich finde toll, dass er hier ist, weil er aus dieser Generation kommt. Genau wie Herr Benzeler. Und ich wünschte mir natürlich, dass jemand wie er auch ein Forum hat, vielleicht dann zwei, drei Sätze zu sagen. Das ist mein Wunsch.
Ja, der Flur ist offen, jeder kann sich hier beteiligen, aber ich würde doch sagen, dass man dann so nicht so kompakte Beiträge, wie wir es eben gehört haben, sondern vielleicht etwas konziser dann auf den Punkt auch bringt. Sie haben jetzt sehr viel gleichzeitig angesprochen. Vielleicht müsste das erstmal gebündelt werden, ja.
Na gut, aber Gegenwind ist ja erfrischend. Dem letzten Vorschlag schließe ich mich übrigens in aller Form an, zumal wenn man bei der 50-Jahr-Feier des Instituts für Politikwissenschaft vor einigen Jahren war und den ausgesprochen instruktiven, ich habe gerade dieser Tage auch nochmal reingeschaut, Aufsatz von Herrn Lenk über das Verhältnis von Abendroth und Adorno, ist nun wirklich ein sehr wunderbarer Aufsatz, den ich allen nur empfehlen möchte und kann. Ja, ich bin kein Marxist, schreibt Marx an Lafargue. In der Tat, okay, das hat Marx bezogen unter Umständen auf bestimmte Leute getan, die sich Marxisten genannt haben. Ich bin kein Marxist, sagt Maus. Das tut er bezogen in einer Situation, in der es in der Tat ein marxistisches Dogma gibt, das man könnte sagen poststalinistisch existiert. Ich würde sagen, und zwar genau mit der Dynamisierung des Historischen, in einer Situation, in der es einen solchen dogmatischen Marxismus außer gewissermaßen in den Köpfen gar nicht mehr gibt, ist die Dogmatisierung des Satzes, ich bin kein Marxist, selbst das Dogma und das Apologetische und Affirmative obendrein. Das wäre im Grunde meine Antwort. In dieser Zeit ist es meiner Ansicht nach geradezu in einer antizyklischen Weise spannend, am Begriff des Marxismus festzuhalten. Und ich habe auch ganz bewusst Lenin zitiert, und zwar nicht deshalb, weil ich weiß, es gibt ein Institut für Marxismus-Leninismus, das das dogmatisiert, sondern deswegen, weil ich weiß, es ist ja geradezu dogmatisiert, Lenin nicht zu zitieren. Es ist in unserer gegenwärtigen Situation ja geradezu das Dogma, in Lenin einen Mörder zu sehen. Es ist in unserer Situation im Übrigen das Dogma, in Lukács den Wurmfortsatz von Lenin zu sehen. Und Lukács kommt in den Debatten überhaupt nicht mehr vor, im Vergleich etwa zu Benjamin, der durchaus vorkommt, aber in einer Weise, ich bin kein Marxist, der Unverbindlichkeit und der allgemeinen netten Literaturtheorie. Und genau gegen solche Dogmen wollte ich den Begriff des Marxismus stark machen, und wenn ich dabei im Lukatschen Sinne orthodox gewirkt habe, ist mir das gelungen. Ich glaube im Übrigen, dass die Frage mit der Weltanschauung damit auch beantwortet ist. Denn genau das wäre der Unterschied zwischen Weltanschauung und kritischer Theorie, dass sie die bestehenden Dogmen nicht akzeptiert, sondern bemüht ist, sie zu verflüssigen, subversiv in sie einzudringen und, um es sozusagen mit Benjamin bezogen auf das Dogma der Autonomie der Kunst zu formulieren, sie von innen her aufzusprengen.
Ja, gibt es jetzt noch weitere Bemerkungen oder Fragen? Ich meine, der vorletzte Beitrag war etwas lang geraten und vielleicht auch mit einem gewissen missionarischen Duktus vorgetragen. Und hat sehr viele Aspekte hier angesprochen, die wir vielleicht nach und nach peu à peu abarbeiten sollten. Aber ich würde dann bitten, jetzt eine weitere Frage oder Bemerkungsrunde einzulegen. Bitte.
Ja, das war mal gut. Also die Politik, die gerade aufgesprochen wurde,
noch, also, oder, ethisch unmöglich, ja, man kann es natürlich machen, aber da macht man sich ja nach. Staat natürlich auch schuldig, ja, weil natürlich auch Marxismus, also als Zentralismus, ja, oder also irgendwann auch versagt hat, im Kriegsbild oder Antisemitismus oder Nationalismus. Und, aber das sozusagen, was man jetzt auch rausbekommt, aus was der Praktikantin, denke ich, wichtig ist, das ist doch sozusagen die alltägliche Reflexion oder Reflexivität, also gut vermeiden war, dass es das so was gibt, wie man in seinem Alltagsleben wie die Weltbild oder Weltanschauung, also sowas ist ja auch mal philosophisch oder unterschiedlich sein, wie die Weltanschauung und Weltbild, ja, weil das Weltbild ja sozusagen ja, was sehr Aktives ist, was sozusagen ja, mit der Gegenständigung zu tun hat, ja, und also jede Sache, das ist ja jetzt hier alles jetzt nur aus der Perspektive von politischer Ideologie oder von Systemkonstellation und Tourismus Frage und sowas diskutiert worden, und, aber was da eigentlich hinter der Welt nochmal zu fragen, müsste nicht auch der Ideologie oder Ideologie allgemein, also die Intensive Optica, müsste nicht wieder zurückkommen auf die Intensive Vecta als eine aktive, verändernde Welt, ein Weltbild, das wäre meine Frage.
Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Bemerkungen, vielleicht auch mal in eine andere Richtung als jetzt Weltanschauung oder so? Es wäre viel facettenreicher eigentlich der Vortrag gewesen, so nach meiner Wahrnehmung jedenfalls. Bitte.
Ja, gut, glaube ich mal, die nicht in die Weltanschauung in die Richtung geht. Es wurde gerade gesprochen von der Standortgebundenheit der soziologischen Perspektive. Und meine Frage wäre, welche Konsequenzen resultiert daraus für die Form der soziologischen Theorie? Und das frage ich dich als Rechtskenner, der auch Rechtspolitik wissenschaftlich und soziologisch untersucht hat auf der einen Seite und dadurch auch gerade eben das aphoristische, assoziative Denken von Maus erwähnt hast, ja, der Verdacht vielleicht, dass sozusagen in den Bemühen, soziologischen Theorien eine quasi szenische Form zu geben, so etwas liegen kann wie, ja, also dass darin versucht wird, diese Standortgebundenheit wirklich zu markieren,
also diese Intuition
teilen
würde, ist meine Frage. Ja, vielleicht noch, ja, vielen Dank. Das war ein erfrischender Neuansatz für die Diskussion. Ja, bitte, gibt es noch weitere Nachfragen oder Bemerkungen?
Ja, eine Frage jetzt noch.
Ja, bitte.
Jetzt einfach, weil du auch von der Gesamttheorie gesprochen hast, der ist am Ende bezogen auf Maus, aber ihn auch bezeichnet hast als jemand, der eben fragmentarisch gearbeitet hat, der Fragmente produziert hat, ist er jetzt sozusagen einer von den Dogmatikern oder war er jetzt sozusagen einer, der da vielleicht dann einen Schritt weiter war? Wie habe ich das zu verstehen? Also hat er eine Gesamttheorie oder nicht? Sozusagen jetzt deiner Meinung nach.
Ja, wollen wir es ja erstmal abschließen und dann vielleicht eventuell nachher nochmal eine Runde. Ja, bitte.
Ja, ich glaube, alle drei Fragen gingen auch gar nicht mehr so sehr in diese politische Streitfrage von vorher. Denn natürlich ist die Frage nach dem Begriff der Weltanschauung oder nach Weltbildern auch in einer ganz anderen Weise zu stellen. Ich habe das hier sehr scharf akzentuiert, auch deshalb, weil Maus ja eben an einigen Stellen dezidiert sagt, zum Beispiel der Materialismus ist keine Weltanschauung. Das steht natürlich in einem Kontext eines ganz bestimmten Weltanschauungsbegriffs. Und der wurde ja natürlich tatsächlich dogmatisiert. Und das ist der Weltanschauungsbegriff von drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus von Lenin, der dann in der Tat in seiner dogmatisierten Form grauenvoll war. Weil dann war vollkommen klar, es gab drei Quellen und es gibt drei Bestandteile, die politische Ökonomie, Historiomat und den wissenschaftlichen Kommunismus. Und es gibt die drei Quellen, nämlich den französischen Sozialismus, die deutsche Philosophie und die englische Ökonomie. Und dann hat man sozusagen ein statisches und vor allem abgeschlossenes System. Dagegen richtete sich diese Polemik. Ich weiß, es gibt auch Leute, die mit dem Begriff spielen und ganz anders umgehen. Die sagen, im Weltanschauungsbegriff steckt auch die Anschauung, also die Perspektive. Also geht es darum, die Perspektive zu rekonstruieren, aus der eine Weltanschauung sozusagen gewonnen wird. Der Weltbildbegriff, das müsste man in der Tat nochmal schauen. Ich gebe natürlich, selbstverständlich bin ich der Ansicht, dass eine Soziologie oder eine Politikwissenschaft oder auch eine Philosophie, die sich sozusagen nicht nur als wertfreien Kommentar versteht, an so etwas arbeiten muss, wie, ich sag mal, Konzeptionen zum Verständnis der Welt und zur Organisation der Praxis. Das würde ich natürlich jederzeit teilen. Und sie muss natürlich auch versuchen zu untersuchen und zu verstehen, wie sind vorhandene Deutungsmuster. Ich brauche jetzt bewusst andere Begriffe. Ich weiß auch nicht, ob man die ineinander überführen kann. Das wäre jetzt ein begriffliches Programm, sozusagen die Grenze, die terminologisch zu arbeiten. Was wäre da als Begriff das Geeignete? Aber in der Tat, also besteht gar kein Gegensatz. Die Frage nach der Form der Soziologie und die Frage nach dem Fragmentarischen. Es gibt jetzt kein Werk von Maus, das so wäre wie die Minima Moralia von Adorno. Ne? Also wo man sozusagen jetzt durchkomponiert Aphorismen hätte. Ja, natürlich, die Form der Soziologie, man müsste es genau schauen, wie ist die Art und Weise zu sprechen, wo wird, vielleicht wird Jan ja sozusagen zu solchen, ich will aber keine Bürde auflasten, um Gottes Willen, also wie wird genau formuliert, mit welchen Mitteln wird verflüssigt, auch mit welchen sprachlichen Mitteln wird verflüssigt, an welchen Stellen? Das wären Fragen, die man sicherlich lohnenswerte zu betrachten. Was sehr spannend ist in dem Zusammenhang, ist der Beitrag von Maus zur Festschrift von Abendroth, in dem er über die soziologische Funktion von bildender Kunst schreibt und das wirklich in sehr spannender Weise tut. Im Grunde ist ein Teil der Antwort auch schon gegeben. Was mir nochmal wichtig ist, und in dem Sinn habe ich das gemeint, dass nicht Systeme, also Adorno hat später dann nochmal eine Ästhetik geschrieben, ne, und also sozusagen große Werke, in denen er wirklich was zusammengefasst hat. Das wäre gewissermaßen das Überführen in einen systemischen Charakter, in gewisser Weise, ja, Jan Buck kritisch zu Recht. Das findet man bei Maus nicht. Aber nicht systemisch, bei Benjamin auch nicht. Aber nicht systemisch bedeutet eben nicht unsystematisch. Also es bedeutet nicht, dass es beliebig ist, sondern man kann Prinzipien rekonstruieren. Und ich glaube, das Prinzip der Historizität ist ein solches, das im Übrigen, das muss ich jetzt doch nochmal loswerden, geradezu im Gegensatz steht zu all dem, was sozusagen historischer Materialismus in den Lehrbüchern ist. Aber gut, das nur nochmal zur Seite.
Ja, sollten wir vielleicht noch weitere Fragen zulassen? Es ist schade, dass Herr van der Mötter jetzt schon weggeeilt ist. Er hatte ja hier so ein paar Bemerkungen gemacht, die eine gewisse Schärfe, so habe ich es jedenfalls empfunden, hereingebracht haben. So als ob hier Maus der Verfolgte und der, ich habe mir aufgeschrieben, durchlebt und durchlitten hat die Zeit. So als ob da die Dogmatiker auf der einen Seite den armen Herrn Maus, der sozusagen nicht dogmatisch ausgerichtet war, ständig kujoniert oder unterdrückt hätten. So habe ich es irgendwie aufgefasst. Und dass die Universität nichts gemacht hätte bei seinem Tod, das ist richtig. Aber bei den meisten Todesfällen, auch bei Werner Hofmann, als er starb, hat die Universität als solche nichts gemacht. Oder Peter Scheibert, der hier auch Ordinarius mal gewesen ist, oder Ingo Marburg oder aus dieser Zeit, da ist nie irgendwie was groß gemacht worden. Also insofern fand ich das jetzt einen Vorwurf, schade, dass er weggegangen ist. Ich hätte gern mit ihm noch ein bisschen genauer diskutiert. Da kam so ein falscher Zungenschlag meines Erachtens rein, den man hätte ein bisschen auflösen müssen. Aber gut, das ist jetzt eigentlich meine bescheidene Bemerkung als Moderator, die mir vielleicht gar nicht zusteht. Bitte.
Ich hätte einfach eine Frage, inwiefern Maus auf die Zeit des Nationalsozialismus reflektiert, inwieweit er da seine eigenen Erfahrungen, er hat das ja in irgendeiner Weise beobachten müssen, inwieweit er das reflektiert im Nachhinein. Die Frage, die sich mir da insbesondere stellt, ist, wie bewertet er seinen eigenen Versuch, da irgendeine Form von Widerständigkeit über einen solchen absurden Weg wie das Plagiat oder das Plagiat als subversive Form in einer derart abgedichteten gesellschaftlichen Form, die der Nationalsozialismus eben bot, als erfolgreich widerständig zu denken, was ja Walter Benjamin in Ansätzen auch noch getan hat mit seinem Projekt, das dann als deutsche Menschen veröffentlicht wurde, mit seinen pseudonymen Publikationen, die sich an einen irgendwie in Deutschland noch lebenden Geist richteten, der aber sowieso sowohl militärisch als auch politisch völlig ausgenommen war. Also vielleicht hätte ich gerne einfach noch eine Umkehrung dieses Blicks auf dieses Projekt, das wahnsinnig gewitzt, sehen, ob man da nicht auch noch so eine Kernnaivität, die sich eben dann Tenjen auch noch sagte, gegenüber dem, was der Nationalsozialismus da schon war, herausprägte. Dass er eben dachte, man könnte so tatsächlich an irgendein Subjekt in weiter Zukunft oder noch existierend in Deutschland sich dahin wenden und dadurch etwas bewirken gegen diese schon längst zum Selbstläufer gewordene Maschinerie, die sich jetzt nur militärisch herausfordern und stoppen geht.
Vielen Dank. Ja, Herr Lenk, bitte.
Das heißt, es ist rückgratlich nicht zum Brechen. Das heißt, den politischen Wirken zu können, das nicht übernehmen. Das ist die fundamentale Bedingung der Möglichkeit aufzugeben. Und warum sollte ich denn Maus aufkommen, wenn er 1940 bei Baron Kai von Brockdorf, der im Widerstandskämpfer war, in Kiel promovieren kann und dann als Unterseeboot weiterlebt? Sie haben eine Vorstellung von Nationalsozialismus. Ich war noch BIMF in der Zeit. Ich will aber jetzt nicht die.
Ja, Sie waren ja auch direkt angesprochen von Herrn van der Mötter. Wollen Sie dazu irgendwie noch?
Abends,
okay, gut. Ja, ist ja noch weiterer Kommentar.
Ich muss von Veranstalterseite eingreifen. Um 22.30 Uhr geht heute Abend das Licht aus, sonst sehen wir im Dunkeln irgendwann. Deshalb müssen wir jetzt Kaffee trinken.
Gut, dann bleibt mir nur noch zu danken für den sehr instruktiven und facettenreichen Vortrag von David Salomon. Und dann gehen wir in die Pause.